Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Aufgrund dieser Ungleichverteilung innerhalb von Ländern, aber auch aufgrund dieser Ungleichverteilung bei Individuen, ist es, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass die Klimakrise auch eine verteilungspolitische Wirkung und Implikation hat, wo unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel beizutragen haben und das dann auch wieder dazu führt, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich viel beitragen müssen, wenn es um die Lösung geht.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit dem Staatswissenschaftler Till Kellerhoff. Wir beide kennen uns von einer gemeinsamen Veranstaltung vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon. Herzlich willkommen, Till, schön, dass du da bist.
Hallo Manuel und vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Tax the Rich, also besteuert die Reichen, so lautet der Titel des Buches, das Till Kellerhoff, Programmdirektor beim Club of Rome, zusammen mit dem norwegischen Physiker und Zukunftsforscher Jürgen Randers jüngst im Münchner Ökom Verlag veröffentlicht hat. Randers war bereits Co-Autor des berühmten Berichts an den Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, der 1972, also vor über 50 Jahren, bereits für Furore gesorgt und die Ökologiedebatte der letzten Dekaden maßgeblich geprägt hat. Tax the Rich, das klingt bereits recht kämpferisch, fast schon klassenkämpferisch. Wohin die Reise gehen soll, erläutert dann der Untertitel eures Buches, warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen. Was hat's denn eurer Meinung nach das eine mit dem anderen zu tun? Die Rettung der Welt mit der Besteuerung von Reichtum. Ich muss gestehen, dass ich beim Ausfüllen meiner Steuererklärung noch nie das Gefühl hatte, damit einen nennenswerten Beitrag zur Rettung der Welt geleistet zu haben. Vielleicht bin ich aber auch nur nicht reich genug. Bevor wir diesen Zusammenhängen gemeinsam in unserem Gespräch weiter nachgehen, vielleicht als Einstieg von dir kurz eine Skizzierung der Grundidee eures Ansatzes.
Ja, genau. Die Grundidee bei dem Buch Tax the Rich geht darum zu betonen, dass es eine Verbindung zwischen Ungleichheit, ökonomischer Ungleichheit und der Klimakrise gibt. Mhm. Und ich glaube, das sehen wir auf verschiedenen Ebenen. Einerseits ist es eben nicht so, dass alle Menschen gleich viel zu unserer Klimakrise beitragen. Ja, wir sehen global, dass die reichsten 10% für fast 50% der Emissionen verantwortlich sind. Und wir sehen eigentlich allen Ländern, dass die unteren 50% einen sehr, sehr viel geringeren Beitrag zu der Klimakrise leisten als die Spitzen an Vermögens- und Einkommensbeziehern. Und dementsprechend sehen wir jetzt in einer Situation, wo wir wissen, wir brauchen eine grundlegende Transformation unserer Wirtschaft. Gerade im Energiebereich reden wir im Prinzip über ein komplettes Herunterfahren aller fossil betriebenen Energien in Industrie, in Verkehr, in der Energiewirtschaft hin zu Erneuerbaren und gleichzeitig natürlich auch Suffizienz, das heißt Verringerung des Energiekonsums. Aber wir sehen, dass diese Transformation kurzfristig mit enorm hohen Kosten verbunden ist. Und was wir in dem Buch versuchen auszuführen, ist zu sagen, dass diese Transformation der Wirtschaft nicht zunächst eine technische Frage ist, sondern vor allem eine Frage der sozialen Akzeptanz. Und wir sehen jetzt schon, dass wenn Menschen, die eh schon wenig vom Wachstum die letzten Jahre profitiert haben, die eh schon das Gefühl haben, überproportional beitragen zu müssen, das Gefühl bekommen, die Kosten tragen zu müssen für diese Transformation, wird das zu einem Anstieg an Populismus, zu Gefahren für unsere Demokratie wirken, weil Leute das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden. Und das sehen wir jetzt schon im ganzen Diskurs um die Klimakrise, sehen wir jetzt immer schon an kleinen Stellen, sei es nach dem Heizungsgesetz oder sei es nach irgendwelchen Agrarreformen, dass an kleinen Blasen sich Proteste bilden und Menschen ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Und dementsprechend argumentieren wir in dem Buch, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die am meisten von unserem Wirtschaftssystem profitiert haben in den letzten Jahren, auch die Rechnung für diese Transformation zahlen. wodurch wir gleichzeitig auch sicherstellen, dass die Ungleichheit in Deutschland, die sehr, sehr stark ist, gemindert werden kann, was wieder zu einem gesellschaftlichen Zusammenhalt
Ja.
stärker beiträgt.
Ja, ich würde gerne, also bevor wir diesen Zusammenhang, also um den es euch ja in dem Buch im Wesentlichen geht, also zwischen Ökologie und Ökonomie, dem noch weiter nachgehen, würde ich gerne noch mal bei dem eher sozialen Aspekt bleiben. Wie tief ist denn die Kluft zwischen Arm und Reich? Also einmal bei uns in der Gesellschaft, also vielleicht am Beispiel von Deutschland, aber irgendwie auch weltweit gesehen, gibt es da irgendwelche Kennzahlen, an denen man sich orientieren könnte, um so einen Eindruck zu bekommen, wie groß oder wie tief diese Kluft eigentlich ist?
Ja, auf jeden Fall. Und interessanterweise ist im Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, Ungleichheit im letzten Jahrhundert für eine lange Zeit erstmal gesunken. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg mit aktiven Sozialstaaten, hohen Besteuerungen, gab es erstmal eine Annäherung von unteren und oberen Einkommen und Vermögen. Und das hat sich geändert seit den 70er und 80er Jahren. Und wir sehen, dass Ungleichheit sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb von vielen Ländern zugenommen hat. Als Kennzahlen sehen wir, dass momentan weltweit in das reichste 1% ungefähr die Hälfte des globalen Vermögens besitzt, während die ärmere Hälfte quasi gar nichts besitzt. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass es eine Ungleichverteilung in den letzten Jahren massiv gibt, wo Milliardärsvermögen global auf der Welt um ein Drittel gewachsen ist, während global 60% der Menschen ärmer wurden aufgrund der geopolitischen Spannungen, aufgrund von Inflation und so weiter. Das heißt, global sehen wir eine massive Ungleichverteilung, die vermutlich nicht besonders überrascht, aber auch innerhalb von Deutschland müssen wir differenzieren zwischen Einkommen und Vermögen. Wenn wir uns die Vermögensverteilung anschauen, gehört Deutschland tatsächlich zu den ungleichsten Industriestaaten der Welt, wo die reichsten 10% über 60% des Vermögens haben. Das reichste 1% alleine ungefähr ein Drittel. Was aber das Schwierige an dieser Dimension ist, dass die unteren 40% eigentlich gar kein Vermögen besitzen dadurch in Probleme kommen, wenn man sich eine neue Waschmaschine kaufen muss oder irgendwelche Sachen kaputt gehen. Deutschland wirklich damit an der Spitze steht der globalen, der Ungleichverteilung.
Aber ja, vielleicht eine ketzerische Frage. Ist denn jeder Unterschied zwischen Arm und Reich bereits eine soziale Ungerechtigkeit?
Nein, auf keinen Fall. Und ich Piketty, der bekannte französische Ökonom, eröffnet sein letztes Buch mit dem Hinweis darauf, jede Gesellschaft muss ihr Maß an Ungleichheit rechtfertigen. Das heißt, es ist immer erklärungsbedürftig, welches Maß an Ungleichheit man eingeht und welches nicht. Und es gibt ja lange Debatten darüber, welche positiven und welche negativen Faktoren mit Ungleichheit einhergehen. Viele liberale Ökonomen beispielsweise betonen immer, dass es ja auch zu sowas wie Anstrengung und dem Wille in der Gesellschaft was beizutragen fördern kann, wenn man weiß, man kann damit auch finanziell Renditen schlagen. Aber wir sehen in Deutschland, glaube ich, dass diese Rechtfertigung bei dem Maß an Ungleichheit, was wir momentan haben, nicht mehr gelingt. Wir sehen über 60% der Leute in Deutschland sagen, sie finden die soziale und ökonomische Situation als ungerecht. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Gradmesser dafür, dass nicht jede Ungleichheit ungerecht ist, aber ab einem gewissen Maße schon, auch weil diese Zahl steigt. Und ich glaube, das hängt eben vor allem auch damit zusammen, dass Vermögen in Deutschland nicht vor allem erarbeitet wird. Und dieses Du bist deines Glückes Schmied und mit viel Arbeit und viel Anstrengung wird man dann irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dass über 60% der Vermögen in Deutschland vererbt werden. Und ich glaube, wenn das Gefühl entsteht, dass man dadurch so eine Art Rentierklasse erschafft, die vor allem durch vererbtes Vermögen leben kann, wenn das davon abweicht, dass es eben nicht mehr viel mit Anstrengung zu tun hat, dann entsteht dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Und ich glaube, es ist schwierig, ganz, ganz genaue Maßzahlen zu nennen. Dieses Maß an Ungerechtigkeit ist genau dann richtig und dieses nicht. Wir sehen doch international auch in Forschungen, dass wenn die reichsten 10% über 40% des Vermögens annehmen, es zu gesellschaftlichen Spannungen führt, die im Laufe der Zeit zunehmen. Das heißt, ich würde sagen, nein, gewisses Maß an Ungleichheit lässt sich gut erklären und lässt sich auch gut begründen. Es gibt irgendwann eine Grenze, die dann zu sozialen Spannungen führt.
Genau, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Du hattest es ja auch eingangs schon erwähnt. Also ich meine, gegen Ungerechtigkeit vorzugehen ist sozusagen ein Wert an sich oder egal, was jetzt unmittelbar aus dieser Ungerechtigkeit folgt. Aber du hast es ja schon angedeutet, dass wenn diese Ungerechtigkeit, die Ungleichheit ein gewisses Maß übersteigt, dass es dann zu sozialen Verwerfungen oder auch zu so etwas wie sozialen Kipppunkten kommen könnte. Könntest du da vielleicht ein, zwei Beispiele bei uns, aber vielleicht auch in Nachbarländern, wo man das so erkennen kann, dass da einfach etwas in eine Schieflage gerät und ein gesellschaftlicher Frieden auch gefährdet ist durch so eine zu große Ungleichheit?
Ja, und interessant, dass du sagst soziale Kipppunkte, weil wir haben ja in den vergangenen Jahren vor allem viel über die Klimakipppunkte geredet, dass in unseren Ökosystemen durch gewisse Dinge Destabilisierungen auftreten, die fatale Wirkungen haben und ein Klimasystem durcheinander bringen und in einen neuen Status versetzen. Und es gibt eben auch diese sozialen Kipppunkte. Wo wir sehen, dass es gewisse Unzufriedenheiten zu einer Hinwendung von antidemokratischen, bisweilen rechtsextremen Parteien führt, die im Prinzip nicht mehr viel damit zu tun haben, wie sie unsere demokratische Grundordnung aufrechterhalten wollen. Und wir haben in dieser Debatte um Populismus und um zunehmende, vor allem rechtspopulistische Bewegungen, die wir ja in verschiedensten Ländern auf der Welt sehen, sei es von Trump in den USA bis Milei in Argentinien, aber auch eben einem Erstarken der rechtsextremen AfD in Deutschland, sehen, dass diese Bewegungen zunehmen. Und wir haben in diesem Rahmen sehr, sehr oft über die kulturelle Komponente davon geredet. Es wurde sehr oft gesagt, ja, Leute haben Probleme mit Migration oder sehen sich in ihrer kulturellen Wertschätzung getrübt und die Veränderung der Zeit geht zu schnell und man wünscht sich wieder zurück zu vor der stabilen Gesellschaft von vor 50, 60 Jahren. Aber ich glaube, es gibt eine ganz, ganz starke materielle Komponente in dieser Betrachtung des Populismus. Und Zahlen sehen wir das in Deutschland beispielsweise daran, dass bei den Wählenden der AfD sehr, sehr viel mehr Leute sind, die unsicher über ihre ökonomische Zukunft sind, die das Gefühl haben, vom ökonomischen System nicht zu profitieren, ausgestoßen zu sein. Und wir dadurch auch sehen, dass es eben ökonomische Faktoren gibt, die massiv zu der Unzufriedenheit mit unserem momentanen Gesellschaftssystem führen. Und wenn man das dann weiter sich ansieht und guckt, dass diese Menschen sich einerseits von etablierten Parteien abwenden, was zum Anstieg des Populismus führt, aber eben auch eine Zunahme von Protesten wie Bäuerinnen und Bauern, wie wir jetzt gesehen haben, führt, dann verlässt es irgendwann so einen Grad der demokratischen Meinungsbildung, wo man zwar sehr unterschiedlicher Meinung ist, aber sich zumindest auf gewisse Grundfundamente einigen kann. Und wenn zu Ungleichheit zu stark zunimmt und wenn Leute das Gefühl haben, die Gesellschaft funktioniert nicht für sie, dann gerät da etwas in Kippen, dass man sich radikalere Parteien und Bewegungen und Movements zuwendet. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, bei dieser ganzen Debatte um Populismus nicht immer nur über diese kulturelle Komponente zu reden, sondern auch zu sagen, es gibt eine materielle Grundlage dafür. Und Leute, die am unteren Spektrum der Einkommensvermögensverteilung stehen, sich dann eher bedroht fühlen, auch von irgendwie neuen Menschen ins Land kommen oder anderen kulturellen Verschiebungen, weil sie eh schon eine ökonomische Unsicherheit spüren. Und ich glaube, dass man auch populistische Bewegungen damit abfedern kann, dass dieses Argument der ökonomischen Unsicherheit ein wenig genommen wird.
Ja, ich würde gerne jetzt den Fokus noch mal ein bisschen weiten. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es geht im Buch um diese beiden Aspekte, das Ökonomische, aber eben auch das Ökologische. Also wir haben eine Krise der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit von Reichtum und Wohlstand, also bei uns in unseren Ländern, aber man muss es natürlich auch global skalieren und sehen. Aber eben, es gibt ja auch diese Krise der Ökologie, also des Klimas, was sehr dominant auch in den Medien gespielt wird, etwas weniger das, die Krise der biologischen Vielfalt, also der Verlust von Biodiversität. Klima, Biodiversität, beides vielleicht sogar noch gravierender, weil wirklich existenzbedrohend für viele Menschen. Würde gern dem noch mal etwas nachgehen, wie diese Krisen miteinander verschränkt sind. Du hattest das eingangs schon mal kurz erwähnt. Vielleicht könnten wir da auch noch mal so ein bisschen den Blick nehmen auf die globale Situation, also nicht nur die Situation in unseren Ländern, sondern wie das auch global zu sehen ist.
Ja, und erstmal ganz richtig, es gibt ja tatsächlich, reden wir sehr oft über die Klimakrise, was letztendlich aber nur ein Aspekt der ökologischen Gefahr ist. Du hattest am Anfang die Grenzen des Wachstums erwähnt, die vor 50 Jahren darauf hingewiesen haben, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planeten. Und das sowohl mit den Ressourcen argumentiert haben, aber eben auch mit der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Erde für Verschmutzung, für CO2-Gase und so weiter. Und heute sind wir natürlich konzeptionell sehr, sehr viel weiter und ich glaube wahrscheinlich eine der besten Methodologien, um das zu beschreiben, die ökologische Krise in ihrem gesamten Ausmaß, ist das Konzept der planetaren Grenzen von Jon Rockström, Will Stephens und anderen, wo neun Bereiche festgestellt werden, die dafür notwendig sind, einen, wie Sie es nennen, sicheren Handlungsspielraum für die Menschen zu bestimmen. Und da sind ist die Klimadimension eben ein wichtiger Aspekt, die Biodiversität, wie du sagst, ein extrem wichtiger Aspekt, der manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, gerade wenn wir uns anschauen, was für ein massives Artensterben wir schon sehen, wie viele Arten seit den 70ern verschwunden sind. Und all dies zusammen auch noch mit anderen Faktoren, Verschmutzung der Meere, Versäuerung und so weiter. Ja, auch in vielen Diskussionskreisen schon zu einem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter geführt hat, was inzwischen Anthropozän genannt wird, wo eben der Mensch die treibende Handlungsmacht auf diesem Planeten ist. Und jetzt sehen wir sind in einem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter, dem Anthropozän. Aber dieses Anthropozän lässt sich nicht dadurch charakterisieren, dass die Menschheit an sich die Erde verschmutzt hat und dass die Menschheit an sich gleichermaßen verantwortlich dafür ist, sondern wir sehen, dass in den der Klimadebatte, in den Ausstößen von CO2 auf Länderebene es wirklich eine Handvoll von Ländern sind, wo historisch die größten Emissionen entstanden sind. Großbritannien, USA, natürlich, aber Deutschland gehört auch bald mit dazu. Das heißt, es gibt schon mal eine global historische Verantwortung dafür, warum Länder wie Deutschland eben dafür sorgen müssen, dass Länder des globalen Südens nicht diejenigen sind, die die Kosten für ihre Verschmutzung zahlen. Und all dieses führt zu einem Phänomen, was Piketty und andere als The Triple Climate Inequality Crisis genannt haben, nämlich dass letztendlich diejenigen, die am meisten zu der Verschmutzung und zu der ökologischen Katastrophe beigetragen haben, nicht diejenigen sein werden, die als erstes davon negativ beeinflusst sind, weil sie sich besser schützen können, weil sie höhere Dämme bauen können, weil sie größere Resilienz haben. Und dass die Auswirkungen eben vor allem von denen zu spüren sind, zunächst die wenig dazu beigetragen haben. Und ich glaube, das ist auf der globalen Ebene ein sehr, sehr wichtiges Argument, was dann auch Maßnahmen begründet, wie internationale Ausgleichszahlungen, wie den verabschiedeten Loss and Damage Fund, wo reiche Länder zugesagt haben, Gelder, Transfers an ärmere Länder zu überweisen, um mit diesen Krisen umzugehen. Und es geht natürlich eigentlich sehr, sehr viel tiefer. Wir müssen uns in dem Kontext auch überlegen, dass es eben immer noch eine internationale Handels- und Finanzstruktur gibt, die reicheren Ländern mehr zugutekommt als ärmeren. Und letzter Punkt auf dieser Länderebene. Es ist schon interessant momentan, dass viele Länder, viele arme Länder mit einer Art Dilemma konfrontiert sind, dass sie sich entscheiden müssen, ob sie Geld in Klimaanpassung und Klimaresilienz stecken oder Geld in Armutsbekämpfung. Und dieses Dilemma sollten ärmere Länder, die nicht zu dieser Klimakrise beigetragen haben, nicht gegenüberstehen, weil es eben wieder diese Verantwortung derjenigen ist, der die Schäden ausgerichtet hat. Und über diese Länderebene, glaube ich, wurde recht viel geredet und wir sehen, sehen die Anfänge von internationalen Abkommen, die bisweilen sehr unzureichend sind. Und wir beispielsweise sehen, dass heute viele Länder mehr Geld in Schuldenrückzahlung stecken an vor allem reiche Länder, China und Hedgefonds, als sie in ihre Klimaanpassung stecken können, was natürlich eine absurde Situation ist. Aber wir sehen eben auch, dass es nicht nur zwischen Staaten diese Ungleichheit gibt zum Beitrag, sondern auch zwischen Individuen innerhalb dieser Staaten. Und ich habe anfangs erwähnt, die reichsten 10% tragen fast 50% des CO2s bei. Man kann das ja auch noch weiter ausdehnen. Die reichsten 1% alleine tragen 17% des CO2s bei. Und was sehr, sehr interessant ist, ist, dass wir auch die großen Steigerungen des CO2 und des materiellen Fußabdrucks gerade bei hohen Einkommens- und Vermögensbeziehern sehen, was dann manchmal als so ein bisschen the overconsumption of the rich betitelt wurde. Deswegen aufgrund dieser Ungleichverteilung innerhalb von Ländern, aber auch aufgrund dieser Ungleichverteilung bei Individuen, ist es, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass die Klimakrise auch eine verteilungspolitische Wirkung und Implikation hat, wo unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel beizutragen haben und das dann auch wieder dazu führt, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich viel beitragen müssen, wenn es um die Lösung geht.
Ich habe mal in der Taz, ich glaube, es war die Online-Ausgabe, einen schönen Titel gefunden zu dem Thema, der lautete: Zu viel Knete killt das Klima. Bringt das nochmal sehr gut auf den Punkt. Knete wäre jetzt so das nächste Stichwort. Also wir brauchen Geld, wir brauchen auch viel Geld, um Klimaschutz zu betreiben, aber auch um die Folgen des globalen Klimawandels irgendwie zu bekämpfen oder einzudämmen zumindest. Gibt es da Zahlen, wie hoch die Kosten der notwendigen sozial-ökologischen Transformation oder vielleicht konkreter, wie hoch die Kosten wären, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, zu denen sich ja die Staatengemeinschaft immerhin völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat?
Ja, erstmal ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es natürlich kurzfristig Kosten sind, man sie mittel- und langfristig aber natürlich eher als Investitionen in unsere Zukunft betiteln muss. Es ist immer so, dass die Kosten des Nichthandelns sind mittelfristig sehr, sehr viel höher als die Kosten des Handelns. Wir hatten jetzt erst vor 2-3 Wochen wieder eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, wo gesagt wurde, dass schon den jetzigen CO2-Mengen und dem Klimawandel die Kosten der Auswirkungen 6-mal höher sein werden als das Geld, was für die Transformation benötigt wird. Das heißt, ich glaube, es ist immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, es ist nicht einfach so, dass wir die Alternative haben zwischen jetzt investieren und viel Geld in die Hand zu nehmen und irgendwie nichts zu tun und dann bleibt alles gleich und wir müssen diese Kosten fallen nicht an. Das heißt, die Kosten werden irgendwann anfallen und je länger man wartet, desto höher werden die Kosten sein. Und jetzt gibt es verschiedene Berechnungen, wie teuer das jetzt wird. Und die besten Abschätzungen gibt es dafür für die Transformation unserer Energiesysteme. Denn da ist es eben so, dass es kurzfristig teurer ist, neue Infrastruktur aufzubauen, neue Wasserstoffnetze aufzubauen, erneuerbare Energiefelder aufzubauen quasi kompletten Umstieg unserer Energiewirtschaft zu haben, als es wäre, einfach weiterzumachen wie bisher bei den etablierten Fossilen zu bleiben. Global gibt es Schwankungen, dass man ungefähr davon ausgeht, dass es 2-4% des Bruttoinlandsprodukts an Investitionen wären. Das heißt im Prinzip ja eine Verschiebung von 2-4% von Kapital und Arbeit in die Bereiche, die wir wollen, statt die Bereiche, die wir nicht mehr wollen. Das sind massive Summen, deswegen vielleicht ein bisschen runtergebrochen auf Deutschland. Hier gehen verschiedene Studien und auch wir davon aus, dass es ungefähr Zusatzinvestitionen von so 70 Milliarden Euro im Jahr bedürfe, um diese Transformation schnell genug hinzukriegen und damit auch seinen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten. Denn ich glaube, wir sehen grundsätzlich gerade schon, dass es eine Wende der Erneuerbaren gibt, die unaufhaltsam sein wird. Es gibt zwar momentan auch noch 500 Milliarden Investitionen in fossile Energien und das ist absurd und man muss ja auch ein bisschen dann darüber reden, wie kann man Subventionen und sowas von dem fossilen Bereich in einen anderen Bereich verschieben. Aber wir sehen ja wirklich eine massive Preissenkung bei Solarpaneelen, gerade angetrieben inzwischen durch China. Oder auch bei Batterien und anderen für diese Technik wirksamen Geschichten. Aber es ist eben ein Geschwindigkeitsaspekt, der extrem wichtig ist, weil wir sind momentan bei 1,3 Grad Erwärmung schon. Wir wissen, es ist wirklich nicht mehr viel Zeit, diese Transformation einzuleiten. Und deswegen braucht es diese Investitionen eben jetzt. Und was heute als kurzfristig enorme Summen erscheinen, ist mittel- und langfristig eine positive Investition.
Ja, ich finde interessant, dass man da wirklich aufpassen muss, auch beim Wording, dass man eben Kosten ist sozusagen die eine Sichtweise auf das Ganze, aber eben, wie du sagtest, man kann es auch als Investition in eine bessere Zukunft umdeuten. Was ich auch interessant war, wobei es jetzt eher Zufall ist, aber diese 2%, mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts entspricht ja auch dem, was wozu sich die NATO-Staaten bei den Verteidigungsausgaben verpflichtet haben. Und im Grunde genommen geht es ja hier auch um eine Art von Verteidigung, wenn man Klimaschutz so sieht. Also man
Ja.
verteidigt, also es ist im Grunde genommen auch eine Art von Verteidigungsmaßnahme, die dafür zu finanzieren ist.
Ja, total. Und ich meine, Klimaschutz, wir sehen es ja, hat ja auch tatsächlich eine sehr, sehr starke geopolitische Komponente, ne? Ich fand es sehr interessant, beim Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine hat ja auch Christian Lindner dann angefangen, von Freiheitsenergien zu sprechen, weil sie uns eben unabhängig machen von autokratischen Systemen. Und wir sehen ja inzwischen auch, es gibt eben nicht nur sowas wie ökologische Externalitäten, dass eben die Umwelt belastet wird durch unsere Wirtschaftsweise, sondern vielleicht auch sowas wie geopolitische Externalitäten, weil man sich ehrlicherweise ja anschaut, von wem wir unser Gas beziehen, unser Öl beziehen, unsere anderen fossilen Energiestoffe beziehen. Jetzt nicht immer die sympathischen kleinen demokratischen Länder sind, die man damit gerne unterstützt. Und dementsprechend finde ich das auch sehr, sehr richtig, dass der Klimawandel ja nicht irgendwie ein abgekoppeltes Phänomen ist, sondern ganz, ganz klar auch mit unserer Sicherheit beispielsweise zusammenhängt. Und das ja, das momentan, glaube ich, auch in der momentan sehr angespannten geopolitischen Lage interessante Konsequenzen zieht. Also wir sehen zum Beispiel gerade in der Ukraine eine massive Zunahme von Solarpaneelen und sowas. Jetzt nicht unbedingt aus Umweltschutzgründen, aber eben weil es besser geopolitisch ist, 1000 dezentrale, unabhängige kleine Kraftwerke zu haben, als zwei große Kohlekraftwerke, die leicht angegriffen werden können. Und so ist der Klimawandel ja nicht vor allem Schutz für die Erde oder die Natur und so, die kriegt das schon hin, sondern Schutz für ein gutes Leben von Menschen auf dieser Erde, eben auch mit einer sicherheitspolitischen Komponente.
Okay, jetzt gibt es aber doch eigentlich verschiedene Möglichkeiten, diese zugegebenermaßen immens hohen Kosten zu stemmen. Du hattest vorhin schon erwähnt, eine wäre, viele der zumindest aus Klimaschutzgesichtspunkten unsinnigen Subventionen abzubauen. Anders gefragt, warum sollte man gerade beim Steuersystem ansetzen?
Das Steuersystem verbindet die anfangs angesprochenen zwei Phänomene der Ungleichheitskrise und dieser Klimakrise. Das heißt, es geht bei dem Steuersystem ja nicht nur darum, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, sondern auch darum, gezielt eine Umverteilung stattfinden zu lassen, um Ungleichheit in Deutschland einzudämpfen. Und diese Besteuerung kann damit eben so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass man auf eine gleiche Vermögensverteilung setzt und gleichzeitig tatsächlich beträchtliche Einnahmen trotzdem generieren kann. Ich glaube, wenn wir grundsätzlich über die Finanzierung reden, sind wir in Deutschland momentan in einer sehr, sehr abstrusen Situation. Das alle wissen, wir haben massive Ausgaben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Nicht nur für Klima enorme Summen. Du hast Verteidigungshaushalte angesprochen. Wir sehen aber, dass wir seit 20 Jahren nicht mehr genug investieren in Deutschland, um die Basic-Infrastruktur von Brücken über Schulen bis Straßen aufrechtzuerhalten. Wer in Deutschland mit dem Zug fährt, weiß auch, dass da ein paar mehr Investitionen notwendig wären. Das heißt, alle wissen irgendwie, wir haben massive Transformationen vor uns, die auch mit staatlichen Geldern bekämpft werden müssen. Und gleichzeitig tun wir so, als ob die Probleme behebbar wären ohne neue Einnahmen durch Steuereinnahmen und ohne neue Schulden. Und ich glaube, dass beides nicht richtig ist. Und wir sowohl bei der Schuldenbremse Reformen brauchen, aber eben auch Steuerthema auf die Agenda setzen müssen, weil es eben nicht nur um Einnahmen geht, sondern auch um sowas wie sozialen Frieden.
Bevor wir auf diese Steuern aber näher eingehen, das Thema Subventionen, das ist ja dadurch nicht irgendwie abgehakt, sondern ich verstehe euren Ansatz ja auch eher so als, wie soll ich sagen, als einen zusätzlichen Aspekt, ohne den es nicht gehen wird, ohne jetzt dadurch sagen zu müssen, ohne dadurch zu sagen, dass zum Beispiel der Abbau von fossilen Subventionen genauso auf der Agenda stehen muss, ganz oben.
Ja. Absolut. Die Frage der Subvention ist bisweilen ja wirklich völlig absurd. Also Ausnahmen von Besteuerung von Flugkerosin oder solche Geschichten, wo ganz klar einfach klimaschädliches Verhalten belohnt wird durch staatliche Gelder. Wir haben natürlich da immer die Komplexität bei diesen Themen. Es sind dann irgendwie eingebettet in europäische Programme oder globale Programme und sowas. Und man braucht da viel Koordinierung. Der IMF, also jetzt nicht eine linke Hippie-Organisation, schätzt, dass die Subventionen global für fossile Energiewirtschaft bei 7 Trillion, also 7 Billionen im Jahr liegen, was natürlich enorme Summen sind. Obwohl man natürlich auch darauf hinweisen muss, dass man nicht alle Subventionen dort gleichermaßen einfach sofort abschaffen kann. Also ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, einfach jetzt alles wegmachen und dann haben wir genug Geld, weil man natürlich auch da wieder auf die soziale Komponente schauen muss. Also wenn es beispielsweise Subventionen für billigeres Benzin in Ländern des globalen Südens für Agrarwirtschaft gibt, wäre es jetzt nicht so smart zu sagen, wir nehmen das jetzt einfach sofort weg und vernichten damit irgendwelche kleinbäuerlichen Familien. Also ich glaube, bei diesem Bereich muss man schon sehr aufpassen. Auch innerhalb Deutschlands muss man dann eben schauen, dass es eine entsprechende Ausgleichszahlungen oder entsprechende Substitutionen gibt, dass es eben nicht vor allem die Bezieherinnen und Bezieher niedriger Einkommen sind, die darunter leiden. Das heißt, ja, das Subventionsthema ist total wichtig. Wir müssen Subventionen umlenken von Subventionen in fossile Infrastruktur hin zu Subventionen in Erneuerbare. Und an Subventionen generell werden wir nicht vorbeikommen, aber eben das auch immer mit dem Blick auf den sozialen Ausgleich.
Wenn schon Steuern, warum bepreist man nicht eigentlich dann nur den CO2-Verbrauch? Also setzt genau da an, wo CO2 in die Atmosphäre emittiert wird. Also Stichwort CO2-Steuern oder Abgaben auf bestimmte Produkte. Da ist es doch auch so, dass reiche Menschen, die jetzt besonders klimaschädlich leben, dadurch auch mehr zahlen müssten. Es gibt ja auch inzwischen ganz gute Erfahrungen, zum Beispiel aus Österreich, wie man das Ganze auch sozial ein bisschen ausgestalten und ausbuffern könnte.
Ja, prinzipiell ist natürlich dieser Marktmechanismus, die Einbepreisung von Umweltschäden in die Produkte, sehr, sehr charmant. Und ich glaube, das, was dann so betitelt wird als Internalisierung von Externalitäten, also einfach die Produkte teurer machen, die klimaschädlich sind und damit so eine Art Equal Playing Ground zu schaffen zu denen, die anderen Produkte, die man braucht, ist, glaube ich, ein prinzipiell sehr charmanter Ansatz. Aber auch da gibt es eben eine starke soziale Komponente, die sich auch nicht komplett durch sowas wie Klimageld ausgleichen lässt. Wir sehen natürlich, kann immer sagen, ja, einerseits die Leute, die mehr fliegen, zahlen dann auch mehr in so einen Pott ein und subventionieren dadurch quasi bei einer Auszahlung die Menschen, die jetzt wenig geflogen sind, die dann letztendlich sogar davon profitieren. Aber diese Gruppen von wer zahlt wie viel in diesen Topf ein, sind sehr, sehr heterogen und sehr, sehr durchmischt. Also wenn man zum Beispiel auf dem Land lebt und eine Gasheizung hat und eigentlich ein sehr geringes Vermögen hat, nie fliegt und sonst geringe CO2-Steuern zahlt, hat man trotzdem eine sehr, sehr hohe Belastung auf dieser Seite, die auch die Wiederauszahlung Steuerzahlung übersteigen würde. Das heißt, ne, einfach zu sagen, jeder zahlt jetzt irgendwie CO2-Steuern, das alles geht im gemeinsamen Topf und das zahlen wir wieder aus und damit ist die Fairness erschaffen. Das geht aufgrund dieser Heterogenität und aufgrund der unterschiedlichen Belastungen nicht aus. Und zusätzlich glaube ich beim CO2-Preis, so wichtig der ist, und wir haben ja Preismechanismen, die ich auch begrüße, wir sehen schon, dass es in den nächsten Jahren die geplante Pfade der CO2-Preiserhöhung gibt. In manchen Bereichen rechnet man damit, dass die von 6 bis 7 Mal so hoch sein müssen, wie sie heute sind, die Preise, dass das zu spürbaren Verteuerungen führen wird. Ist ja auch logisch, wenn es wirksam sein soll, wird es auch spürbar sein. Und ich glaube, man schon sehr, sehr aufpassen muss, dass die Bepreisung dadurch nicht zu so einem politischen Spielball wird, wo wir dann irgendwelche Politikerinnen und Politiker mit Selfies vor Tankstellen sehen, die sagen, ah, mit mir nicht und euer Benzin machen wir nicht teurer. Mhm. Dadurch diese geplanten Preissteigerungspfade der CO2-Bepreisung auch politisch nicht so völlig trivial sind umzusetzen. Mhm. Und deswegen ja, Bepreisung ist wichtig als ein Element, aber es wird trotzdem nicht ohne staatliche Subvention, Intervention und Beteiligung an diesem raschen Umbau der Wirtschaft gehen, wozu dann zusätzliche Einnahmen auf staatlicher Seite erforderlich sind.
Mhm. Okay. Gut, wir haben uns ja jetzt so mit alternativen Finanzierungsmodellen auch beschäftigt, die alle ihre Berechtigung haben, aber eben auch ihre Grenzen. Euer Vorschlag zielt ja auch auf eine Vermögenssteuer ab. Nun ist es doch so, dass wir in Deutschland eigentlich in einem Land leben mit einer bereits relativ hohen Steuerlast für die Bürgerinnen und Bürger, also vor allem, wenn man das europäisch auch vergleicht. Wie würdet ihr das eure Vermögenssteuer da ausgestalten?
Ja, na genau. Deutschland ist, wenn man auf die Einkommen schaut, ein Hochsteuerland. Ich glaube nach Belgien da an der Spitze. Das ist ja auch eine Belastung, die Menschen sehr, sehr schnell spüren, dass man schon bei tatsächlich jetzt nicht überbordend hohen Einkommen schon sehr, sehr schnell eine sehr, sehr hohe Steuerbelastung von über 40% hat. Das ist in vielen anderen Ländern anders. In dem Fall stimmt es. Aber Deutschland ist ein absolutes Niedrigsteuerland, wenn es um die Besteuerung von Vermögen geht. Wir haben in Deutschland die Vermögensbesteuerung 1997 ausgesetzt. Wir haben, was die Besteuerung von Erbschaften angeht, was ja auch eine Art Besteuerung von Kapital ist, ein Modell, was extrem löchrig ist und damit ehrlicherweise vor allem für die obere Mittelschicht relevant ist, als für die wirklich Reichen. Also die vererben und verschenken in Deutschland pro Jahr ungefähr 400 Milliarden und haben davon Einnahmen von 10 Milliarden. Den effektiven Steuersatz kann man sich ausrechnen, der ist nicht sehr hoch. Das heißt, wir reden tatsächlich über auch im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr geringe Einnahmen Deutschlands aus Vermögen. Und hier kann man ansetzen. Ein Punkt noch, bevor wir zu der Ausgestaltung kommen. Das Interessante in Deutschland ist ja auch, dass wir seit Aussetzung der Vermögensbesteuerung 1997 gar nicht wissen so genau, wie viel Geld wer überhaupt hat. Es ist tatsächlich ein bisschen abstrus, wenn man sich da versucht, durch die Daten zu wühlen, dass das vor allem eben auf Haushaltsbefragungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung basiert und auf irgendwelchen Listen vom Manager-Magazin, wo versucht wird, Recherchen zu betreiben, wer hat denn jetzt eigentlich wie viel? Mhm. Und exemplarisch war letztes Jahr ist eine Studie rausgekommen, die gesagt hat, bisher ist man ausgegangen davon, dass das komplette Milliardenvermögen von Milliardären in Deutschland gesamt bei ungefähr 900 Milliarden liegt. Aber jetzt haben wir nochmal nachgerechnet und wir gehen davon aus, dass es eher 1400 Milliarden sind. Also es gibt wirklich wahnsinnig viel Vermögen in Deutschland an der Spitze. Wir wissen nicht so genau, wie viel es tatsächlich ganz genau gibt, weshalb es interessanterweise auch Leute gibt, die für eine Vermögenssteuer von 0% eintreten, um erstmal überhaupt diese Angaben darüber zu erhalten, wer jetzt wie viel Vermögen hat. Wenn wir jetzt dann über die Ausgestaltung reden, gibt es, glaube ich, verschiedene Maßnahmen, wie man es schafft, mehr Kapital und weniger Arbeit zu besteuern. Ich glaube, eine tatsächlich sehr naheliegende und von vielen Menschen geteilte Antwort darauf ist eine Reform der Erbschaftssteuer. Wie gesagt, 400 Milliarden im Jahr werden vererbt oder verschenkt, wovon vor allem große Vermögen durch Ausnahmen bei Betriebsvermögen, Schonungen und so weiter oft ausgenommen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass es da Anknüpfungspunkte zu verschiedenen Bereichen gibt und man ja selbst als Liberaler in der FDP denken sollte, wenn sich Leistung lohnen soll, besteht Leistung ja nicht darin, Geld zu erben, sondern was zu erarbeiten, und dementsprechend sollten Erbschaften vielleicht da auch höher besteuert werden. Das heißt, ich glaube, dass man da auch durch kaum negative Auswirkungen auf Betriebe und Unternehmen sehr schnell eine Reform hinkriegen könnte und auch zusätzliche Einnahmen erhalten könnte, und man sich so ein bisschen von diesen Mythen verabschieden muss, dass durch eine höhere Besteuerung von Betrieben gleich irgendwie die Investitionen einbrechen und die Betriebe nicht mehr gestaltet werden können. Ne? Also man kann ja Maßnahmen finden wie Abzahlung über 15 oder 30 Jahre der Erbschaftssteuer, die dann letztendlich aus laufenden Gewinnen gezahlt werden könnte. Das heißt, als ein pragmatischer Schritt, etwas, was häufiger gefordert wird, ist ein gewisser Freibetrag, der momentan bei Kindern bei 400.000 liegt. Den kann man gestalten, und danach aber eine Mindestbesteuerung von 15%, die auf alles Vermögen, was weiter vererbt wird, bezahlt werden muss. So, also das ist so ein, glaube ich, ein recht einfacher Ansatzpunkt. Und darüber hinaus gibt es aber auch das Thema Vermögensbesteuerung. Und Vermögensbesteuerung ist natürlich immer das Problem, dass Kapital flüchtig sein kann und in andere Länder gehen kann. Das heißt, man braucht da sehr, sehr wirksame Maßnahmen, um das zu verhindern. Und interessanterweise sehen wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, auch nachdem wir das Buch tatsächlich publiziert hatten schon, leider ist es da nicht mehr so viel drin, aber es gibt viele internationale Bemühungen inzwischen für eine globale Mindestbesteuerung. Und das ist natürlich das Vorteilhafteste, wenn Länder zusammenkommen, dadurch vermeiden, dass Kapital in andere Länder fließen kann. Und der Vorschlag des brasilianischen Finanzministers momentan, die hervorgebracht wurden, beziehen sich explizit auf die Vermögen von Milliardären, ungefähr 3.000 Menschen auf der Welt, wo durch eine 2%ige Besteuerung ungefähr Einnahmen von 300 Milliarden hervorgerufen werden können. Aber man muss sagen, nur weil es Probleme gibt, die internationale Koordinierung bedürfen, ist man trotzdem nicht machtlos als Staat oder Staatenbund. Und es gibt verschiedene Vorschläge innerhalb von Ländern wie für Deutschland oder innerhalb der EU oder auch innerhalb der USA, wo verschiedene progressiv gestaffelte Steuersätze ab einem Vermögen von 1-2 Millionen Euro beträchtliche Einnahmen erzielen können. Und es eben auch Maßnahmen gibt, wie Staaten sich dem Abfluss von Kapital entgegensetzen können.
Genau, da gibt's ja auch, ich glaube, Norwegen, dass da nach Einführung der Vermögensteuer ist da viel Geld abgeflossen. Ja. Die haben da eine spezielle Steuer, glaube ich, kreiert.
Genau, also eine Art Wegzugsbesteuerung.
Eine Wegzugsbesteuerung. Und in der Schweiz, glaube ich, gibt's das auch, ne?
Genau, es ist natürlich, Länder haben ja Möglichkeiten, Kapital zu schützen oder eine Besteuerung bei Abzug auch einzuführen. Natürlich ist auch da sowas wie internationale Koordinierung wichtig. Wir müssen auch wissen, wo in welchen Ländern liegt welches Geld. Da gab es ja auch Fortschritte. Ich meine, gerade du hast Schweiz angesprochen, die ja wirklich nur mit sehr, sehr viel Mühe und Druck, auch gerade von Obama damals aus den USA, sich dazu gebeugt haben, etwas mehr Transparenz zu zeigen und zu schauen, wo welche Vermögen dann sind. Deswegen ja, internationale Koordinierung wichtig, aber man muss nicht so tun, als ob Staaten machtlos wären und irgendwie so in so einen Determinismus einsteigen, dass so, naja, sobald man irgendwas versucht bei Vermögen zu besteuern, gehen alle weg und das Geld fließt ab. Das ist ja auch wirklich eine sehr reduzierter Blick auf das, was Kapital und Menschen und Unternehmen in Ländern hält. Ne? Besteuerung ist ja ein Faktor davon, aber wir haben in Deutschland schon noch einigermaßen gute Infrastruktur, gut ausgebildete Leute, geringe Korruption, einige andere Faktoren, die es attraktiv machen, für Kapital auch hier zu sein. Und deswegen, glaube ich, muss man sich so ein bisschen von diesem Determinismus verabschieden und sagen, wir sehen momentan ein massives Problem mit der Vermögenskonzentration. Wir sehen, dass wir mehr Einnahmen brauchen. Wir haben historisch gesehen in Deutschland, dass von der konservativen Regierung 1952 ein Lastenausgleich eingeführt wurde, der 50% des Vermögens von Menschen umverteilt hat, von Adenauer gepriesen als große soziale Gerechtigkeit und heute noch auf der Website von der Konrad Adenauer stehend als maßgeblicher Beitrag zum sozialen Frieden. Das heißt, es gibt immer wieder Maßnahmen, die darauf hindeuten. Und ich glaube, momentan sind wir wirklich das, was oft als Polykrise bezeichnet wird, in den Ausläufern von einer globalen Pandemie, neuen Kriegen, geopolitischen Spannungen und einer existenziellen ökologischen Krise. Wenn man hier nicht dann wieder über sowas wie Vermögensbesteuerung oder Abgaben nachdenkt, gibt es, glaube ich, wenige Situationen, in denen das der Fall ist. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Zeitpunkt, um darüber zu reden.
Aber vielleicht abschließend noch die Frage dann, Steuer ist ja so, dass die Steuereinnahmen gehen in den Staatshaushalt und dann befindet das die Regierung oder das Parlament darüber, was damit geschieht. Ihr habt das Plädoyer für eine Einführung einer Vermögensteuer und eine entsprechende Ausgestaltung und Ausbau der Erbschaftssteuer, hat ja sozusagen diesen ökologischen Fokus. Also das Ziel ist ja, damit Gelder zu generieren, um die ökologische Transformation unserer Gesellschaft voranzutreiben, Klimawandel bekämpfen zu können. Wie könnte es gelingen, da so eine Art Zweckbindung auch rein, dass das Geld dann nicht irgendwie in irgendwelche anderen Dinge fließt, die vielleicht auch wichtig sind, aber vielleicht nicht so prioritär wären?
Ja, gerade bei Vermögens- und Erbschaftssteuern ist es ja tatsächlich momentan so, dass das Ländersteuern sind. Das heißt, es gibt natürlich auch Vorschläge, solche Steuern zweckgebunden für dann sowas wie Bildung zu verwenden, was ja jetzt auch nicht irgendwie die schlechteste Investition ist. Aber tatsächlich gibt es ja Zweckbindungen von Steuern. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass wenn Leute sagen, man erhöht die Steuern und das versickert dann irgendwo. Also das, glaube ich, ist im Zweifelsfall nicht der Fall, sondern es gibt sehr, sehr viele wichtige Investitionsprojekte, die passieren. Aber man kann natürlich, wie es bei der Vermögensabgabe 1952 geschehen ist, das zweckgebunden machen, damals im Sinne der Umverteilung von denjenigen, die viel behalten haben nach dem Zweiten Weltkrieg, zu denjenigen, die viel verloren haben, kann man natürlich auch eine Zweckbindung einer Abgabe für die Transformation unserer Energiewirtschaft einführen und die Gelder dafür mobilisieren. Aber trotzdem nochmal wichtig zu betonen, dass es tatsächlich ja auch es gibt verschiedene Arten, Gelder aufzutreiben. Ich glaube, an zusätzlichen Schulden wird man auch nicht vorbeikommen, aber Besteuerung eben dem doppelten Zweck der zusätzlichen Einnahmen sowie der Abnahme von Ungleichheit und sozialen Spannungen zu führen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, sich erstmal darauf zu einigen, dass es diesen Ausgleich braucht und dass es dann pragmatische Schritte gibt, zu schauen, wie zweckgebunden fließen welche Gelder in welche Bereiche, ist dann, glaube ich, tatsächlich eine einfachere, bisweilen eher administrative Aufgabe, wo man sich darauf einigen muss. Aber als erster Schritt zu sagen, es gibt unausgeschöpftes Kapital, auf das man sich beziehen kann, das zusätzliche Einnahmen generieren kann und zu gesellschaftlicher Frieden beitragen kann, ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung.
Ihr seid ja jetzt mit eurem Buch und mit den Thesen schon eine Zeit lang unterwegs. Du bist viel auf Veranstaltungen, Jürgen Anders auch international viel zu dem Thema unterwegs. Da zum Abschluss vielleicht die Frage, wie zuversichtlich ihr beide seid, dass euer Vorschlag Gehör findet oder zumindest einen wichtigen Impuls auch in die Debatte einbringt, also in der Gesellschaft, aber vor allen Dingen natürlich auch im politischen Raum.
Einerseits gibt es großen Optimismus durch internationale Bemühungen gerade. Ich hatte den brasilianischen Finanzminister angesprochen. Das ist tatsächlich jetzt in sehr schneller Zeit mit sehr großen Allianzen, die über die üblichen Verdächtigen hinausgehen, auf offene Ohren getroffen. Und in dem Bereich bin ich tatsächlich recht optimistisch, dass es zumindest für absolut extremes Vermögen, Milliardärsvermögen von 3000 Milliardären auf der Welt Maßnahmen geben wird, weil wir auch schon positive Signale in der Richtung internationaler Koordinierung vor einigen Jahren bei einer Mindestbesteuerung von Unternehmen gesehen haben, von 15%, maßgeblich übrigens eingeführt auch von Olaf Scholz damals als Finanzminister. Das ist zwar immer noch total löchrig und bedarf Reform, aber ein guter Ansatz. Das heißt, da glaube ich, bin ich recht optimistisch. In Deutschland speziell finde ich die Situation momentan kaum noch erklärbar, dass sehr, sehr viel dafür in Kauf genommen wird, dass man sich an veralteten Glaubenssätzen über die Schuldenbremse und veralteten Mythen über Steuerreform so weit ins Abseits manövriert, dass man wirklich inzwischen nicht mehr weiß, wie der Haushalt 2026, 25 dann einigermaßen sozialfriedlich aufgesetzt werden soll. Das heißt, ich glaube, rational müsste man sagen, es ergibt total Sinn, man sollte Optimismus da haben, und die Zeit wäre richtig für Reformen. Aber emotional ist das Thema momentan so aufgeladen und in einer schwierigen Situation, dass ich da gerade schwer eine Prognose abgeben kann. Ich aber grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin und daher jetzt einfach mal sage, dass ich davon ausgehe, dass sich da in den nächsten Jahren etwas zum Besseren verändern wird.
Ja, der Filmemacher, Dokumentarfilmemacher Jean-Arthus Bertrand hat ja auch mal so schön gesagt, es ist zu spät für Pessimismus. Also den können wir uns eigentlich gar nicht mehr erlauben. Ja, vielen Dank, Till, für den Austausch und das Gespräch über euer neues Buch, aus dem ich die für mich eigentlich neue Erfahrung mitnehme, wie spannend, aber auch unverzichtbar ausgerechnet das eher unattraktiv anmutende Thema Steuern sein kann, wenn es eben um die Finanzierung einer sozial-ökologischen Wende geht. Das, meine Damen und Herren, war der Ökom-Podcast heute mit einem Gespräch mit dem Programmdirektor des Club of Rome, Till Kellerhoff, über sein gemeinsam mit Jürgen Randers geschriebenes Buch Tax the Rich: Warum die Reichen zahlen müssen, wenn wir die Welt retten wollen. Am Mikrofon war Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.